Wir haben letztes Mal noch kurz über den transzendentalen Idealismus gesprochen, wie Kant seine eigene erkenntnistheoretische Position nennt. Und wir haben gesehen, wie Kant diesen Idealismus von dem üblichen Idealismus ganz eindeutig abgrenzt. Er will selber kein Idealist im üblichen Sinn sein. Also er selbst behauptet nicht, dass die Außendinge nur Vorstellungen in uns sind. Obwohl er behauptet, dass diese Außendinge auch Vorstellungen in uns sind. Weil eben die Dinge an sich uns affizieren und uns in dieser Weise erscheinen. In bestimmter Weise geprägt durch unsere Erkenntnisvermögen. Aber diesen Erscheinungen liegt eben ein äußerer Gegenstand zugrunde. Wir haben das Zitat aus den Prolegomena herangezogen. Dieser äußere Gegenstand, der ausmacht, dass die Vorstellung nicht bloß in uns ist, sondern dass der Gegenstand, wie uns erscheint, eben wirklich außer uns ist. Nur was er an sich sein möge, das können wir nicht erkennen. Aber eine bloße idealistische Ansicht wäre, dass die Dinge außer uns gar nicht vorhanden sind, sondern was wir so außer uns annehmen, sind bloß unsere Vorstellungen in uns. Es gäbe nur diese geistigen Wesen. Nach Kant ist das unmöglich, weil das Denken für sich allein ja gar keinen Inhalt produzieren könnte. Und so wie bei Leibniz die Monaden, die geistige Wesen sind oder von sich aus ihre eigenen Vorstellungen hervorbringen. Also diese Art von Intellektualsystem, wie es Kant auch nochmal gegen Leibniz nennt, die lehnt er völlig ab. Das Denken muss von außen einen Inhalt bekommen. Es bedarf eines Inhalts, es bedarf äußerer Gegenstände, von denen her der Inhalt kommt. Und dieses Bedürfnis zeigt dann schon, dass die Erkenntnis, die daraus entsteht, auch eine endliche, begrenzte Erkenntnis sein muss. Weil ja hier eine Abhängigkeit von etwas anderem da ist. Wir müssen affiziert werden von außen und das wirkt sich dann auch auf das Erkenntnisvermögen selbst aus, dass es einerseits die Komponente in sich enthält, passiv etwas aufzunehmen, die Wahrnehmung oder sinnliche Anschauung, und andererseits dann aktiv dieses wahrgenommene Material verarbeitet. Aber die Verarbeitung ist nur möglich, wenn passiv etwas gegeben ist. Und das passiv Gegebene ist noch keine Erkenntnis des Gegenstandes, sondern wird es erst, wenn das Denken seine Arbeit verrichtet. So sind beide voneinander abhängig. Und diese Abhängigkeit selber wieder lässt sich zurückführen darauf, dass das ganze Erkennen von äußeren Dingen an sich abhängig ist. So dass wir im Erkenntnisvermögen selbst eben lauter Begrenztheit, Abhängigkeit oder wie Kant sagt, Bedingtheit vorfinden. Die Erkenntnis selber ist in ihren Komponenten gegenseitig voneinander abhängig. Man kann es auch nicht austauschen, man kann das eine nicht durch das andere ersetzen. Verstand und Sinnlichkeit haben ihre speziellen Funktionen, aber wir können es nicht ineinander laufen lassen und sie müssen sich gegenseitig ergänzen. Sie sind eben aufeinander angewiesen. Und das, was dann eben inhaltlich erkennbar ist, die Gegenstände sind auch lauter voneinander abgegrenzte, aneinander bedingte Inhalte. Auch in den Gegenständen haben wir es mit lauter Bedingtem zu tun. Also überall in der Erfahrung tritt nur Bedingtes auf. Und das kann jetzt die Reflexion unserer eigenen Erkenntnis, eben diese Vernunfterkenntnis, die eigene Erkenntnis untersucht, auch ganz dezidiert einsehen, dass es notwendigerweise so ist. Also die Vernunft ist eigentlich die Reflexion auf unser bereits vorhandenes Erkennen und kann dann alles das analysieren, was wir vorher schon im Rahmen der Kritik der reinen Vernunft vorweggenommen haben, diese ganze Affektionslehre und die Verarbeitung des Materials durch die Kategorien und so weiter. Alles das macht die Vernunft, aber sie weisen dann auch sicher, dass im Rahmen des Empirischen nur Bedingtes auftreten kann. Und deshalb muss sie über das Bedingte auch noch hinaus fragen. Also ich kann sie mit der Illusion hingehen, zu spekulieren, dass wir eventuell, wenn wir empirisch weiterforschen, irgendwann mal das Unbedingtes rauskäme. Ja? Das ist gemäß der Einsicht der Vernunft überhaupt nicht möglich. Und eben das, weil sie das einsieht, lässt ihr es keine Ruhe, sie muss über das Bedingte hinaus nach dem Unbedingten fragen. Was liegt jetzt dieser unendlichen Endlichkeit noch zugrunde? Ja? Daher die Notwendigkeit der Vernunft, über das Bedingte hinauszugehen. Und das tut sie bei Kant in dreifacher Weise, ne? Also im Rahmen des Bedingten gibt es für Kant eben drei verschiedene Anknüpfungspunkte, das Subjekt selber einerseits, dann andererseits die empirischen Objekte, die Erscheinungen und drittens dann die Dinge an sich. Ne? Und die führen eben auf verschiedene unbedingte Voraussetzungen. Die Vorstellungen in uns führen auf den Begriff eines unbedingten Subjekts, ne, das letztlich als unsterbliche Seele gefasst wird. Dann die empirischen Objekte führen auf den Begriff einer unbedingten objektiven Welt, ne, die dann in den Antinomien ad absurdum geführt wird. Und die Dinge an sich führen letztlich auf einen Schöpfer dieser Dinge an sich, ne, auf einen Grund der gesamten Verstandeswelt, sowohl der Subjekte an sich als auch der Objekte an sich. Ne? Also diese Ideen setzt die Vernunft jetzt den bedingten Inhalten noch voraus. Aber von diesem Unbedingten gibt es natürlich jetzt keine Anschau. Ne? Wir können es nicht wahrnehmen, wir können es in diesem Sinne auch nicht verifizieren. Und daher spricht Kant diesen Ideen in der Kritik der reinen Vernunft, in der Dialektik eben, keine objektive Realität zu. Sie sind nicht wirklich nachgewiesen, sie sind nur Gedanken der Vernunft, die sie zwar notwendig denken muss, aber in ihrer Wirklichkeit nicht beweisen kann. Und sie muss sich dann eben damit begnügen, zumindest zu zeigen, dass diese Gedanken als solche korrekt sind. Dass nicht der Gedanke als solcher schon unhaltbar ist, sondern diese Ideen, diese unbedingten Vernunftideen zumindest denkbar sind, ne? sich nicht in Widersprüche verwickeln. Und da habe ich eben schon auch mit Bezug auf die Einleitung in die zweite Auflage der Kritik der reinen Vernunft so vorweg darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit dieses Denkbarseins der Ideen wieder im transzendentalen Idealismus liegt. Ne? Weil der eben eine Unterscheidung macht zwischen den Bedingten überhaupt, den empirischen Erscheinungen und dabei aber etwas anderes noch offen lässt, nämlich das an sich sein, das vorausgesetzt ist. Und dort könnten in irgendwelcher Art diese unbedingten Ideen angesiedelt werden. Auch wenn wir nicht genau wissen wie und wenn wir sie trotzdem nicht erkennen können im Sinne einer empirischen Erkenntnis, so können wir doch auf jeden Fall sagen, es bleibt ein Raum übrig, wo das Unbedingte seinen Ort haben kann. Die genauere Auflösung dieser ganzen Problematik überlässt Kant dann der praktischen Philosophie. In der theoretischen geht es nur so weit, dass man zumindest zeigen kann, es ist denkbar, dieses Gebiet. Aber das ist jetzt die Vorgangsweise von Kant und die ist eben eine Neuerung. Er selbst eben sieht sich hier da als Revolutionär, ne? Die Revolution der Denkungsart mit seiner kopernikanischen Wende. Ne? Von dort her aber die Kritik an der bisherigen Metaphysik, die eben auf völlig unzureichende Weise diese Art von unbedingten Gründen zu erfassen versucht hat. Kant meint, dass es ihn als Wissenschaft überhaupt disqualifiziert hat. Sie sei ein bloßes Herumtappen und könnte nicht den sicheren Gang einer Wissenschaft gehen. Und das will Kant eben revidieren. Er möchte zeigen, wie die Metaphysik als Wissenschaft betrieben werden kann. Und nimmt dann eben, steigt da jetzt ein in die Vorrede zur zweiten Auflage, nimmt dann eben drei bisherige Wissenschaften als historische Vorbilder, ne, anhand derer er zeigen will, worum es geht, ne, worin diese kopernikanische Wende eigentlich besteht. Wir haben gesehen, die Logik führt er nur an, um zu sagen, sie hat seit Aristoteles keinen Schritt rückwärts, aber auch keinen Schritt vorwärts gemacht. Ne, die ist so quasi immer schon vollendet gewesen und dieses Glück kommt ihr aber nur deswegen zu, weil sie eine derart eingeschränkte Wissenschaft ist, weil sie sich nur mit der Form des Denkens beschäftigt. Also nur Verhältnisse im Rahmen unserer Vorstellungen zum Gegenstand hat. aber nicht auf die Gegenstände selbst gerichtet ist. Ja? Nur auch im Rahmen von abstrakten Begriffen. Ja, bitte.
Ich möchte gerne nochmal eine Frage zu dem Ding an sich stellen.
Ja?
Vorige Woche in einer Vorlesung wurde das Ding als sich, aber als substanzlos bezeichnet. Verstehen Sie das auch so,
nein,
dass es keine Substanz hat?
Nein. Nein, nein, keineswegs. Also man könnte jetzt sagen, substanzlos in dem Sinn, dass es nicht empirische Substanz ist. Ne? Weil bei Kant der Begriff der Substanz fast immer, nicht immer, aber fast immer für die Erscheinungen herangezogen wird. Ne? Das ist eine Kategorie, die auf Sinnlichkeit angewendet werden muss. Ne? Aber wenn Sie sich erinnern, was wir letztes Mal da in den Prolegomena gelesen haben, ne? Der Gegenstand ist eben nicht eine bloße Vorstellung, sondern dahinter steht ein Sein an sich, das wir nicht erkennen können. Ja? Beziehungsweise wenn Sie sich zurück erinnern an das ganze Problem der Affektion, ne? Es gäbe keinen Bewusstseinsinhalt, wenn ich die Dinge an sich in uns liefern würde.
Der Ausdruck war substanziell, vielleicht liegt
hier ja
ein Begriff womöglich in Unterschied.
Also genau, naja, da müssten wir da,
substanziell verwenden.
Vielleicht. Ja, da müssten wir dann genauer nachfragen, wie es gemeint war. Ne? Mhm. Also im Sinne eines echten Seins muss man das auf jeden Fall verstehen, die Dinge an sich. Ja? Sonst bricht das ganze kantische System zusammen. Wird es auch dann, wenn man es entsprechend kritisieren will. Gut. Also die Eingeschränktheit der Logik haben wir besprochen. Ja? Aber es geht dann eben auch um andere Wissenschaften, die sich wirklich auf etwas anderes als das Denken selber beziehen, die also über das Denken hinausgehen und seine bloße Form. Und in diesen anderen Wissenschaften, das habe ich kurz erwähnt, geht zuerst einmal nur ganz pauschal darauf ein, soll a priori etwas erkannt sein und nur dann ist wahre Erkenntnis vorhanden. Ne? Nämlich eine Vernunft muss drin enthalten sein und Vernunfterkenntnis meint hier, dass etwas a priori gültig ist. Ne? Diese Aussage, die Kant zuerst einmal für theoretische und praktische Philosophie anwendet, zeigt ihm nur mal auf, dass die Vernunft nicht einfach oder das Denken, die wesentliche Erkenntnis nicht einfach bloß sinnlich empirisch vorgehen kann. Es muss das Denken selbst beteiligt sein und muss in die Dinge etwas hineinlegen und das dann wieder herausholen. Das ist der Hintergrund, vor dem Kant das ausspricht. Er weist aber da hier eben auch auf die, an dieser Stelle, das ist B römisch 9, weist er, ja, weist er eben auch auf diesen, kurz noch einmal auf die Einheit von theoretischer und praktischer Vernunft hin, ist auch ganz wichtig. Ne? Es ist eine Vernunft, die sich zwar in diese beiden Seiten auseinanderlegt, die aber letztlich auch systematisch wieder vereint werden muss. Ne? Das werden wir sehen, das wäre die Leistung dann auch in der Abrundung der praktischen Philosophie, dass beide wieder zusammenkommen. Aber eben, es muss die Einheit hineingelegt werden in der theoretischen Philosophie. Das heißt dann genauer, dass hier der Gegenstand durch der gegebene Gegenstand durch das Denken bestimmt wird. Das Denken selber legt seine Tätigkeit hinein in das gegebene Material. Und in der praktischen Erkenntnis soll der Gegenstand aber geschaffen werden, soll er realisiert werden. Also die praktische Erkenntnis interpretiert das Empirische bzw. überhaupt verschiedenste Inhalte als Zwecke, ne? Als etwas, was einerseits nur im Bewusstsein vorhanden ist, aber andererseits realisiert werden soll. Ne? Das ist der Gegenstand der praktischen Philosophie, irgendein Zweck bzw. dann im speziellen Fall das Gute, ne? Das moralisch Gute, das ist der Zweck und der enthält in sich ein Sollen, er soll realisiert werden. Ne? Das ist also die Bezugnahme der praktischen Erkenntnis auf den Gegenstand, aber in beiden Teilen, sagt Kant, muss man unterscheiden, also theoretisch wie praktisch, zwischen bloß empirischer Erkenntnis und der reinen rationalen, a priorischen Erkenntnis. Des Gegenstandes wohlgemerkt, also nicht bloß formal logisch, sondern Erkenntnis des Gegenstandes auf a priorische Weise. Und darüber haben wir ja schon gesprochen, wie das bei den Erfahrungsgegenständen möglich ist. Ja? Dass die Erkenntnis eben ihre eigene Struktur hineinlegt in die Gegenstände, weil sie eben nur Erscheinungen sind. Ja, und jetzt geht es dann um die Untersuchung dieser beiden anderen Arten von Wissenschaft, die eben objektive Wissenschaften sind. Und zwar erstaunlicherweise auch die Mathematik, ne, wie wir gesehen haben. Hier konstruiert sich das Denken eine Gegenständlichkeit an den Anschauungsformen. Ne, also an den a priorischen Formen von Raum und Zeit wird das Begriffliche konstruiert. Also das Denken bleibt nicht in sich, sondern geht in das hinein, in dieses Erkenntnisvermögen hinein, und zwar a priori, dass prinzipiell jeder empirischen Erkenntnis vorausgesetzt sein muss. Wir müssen ihn in irgendeiner Weise sinnlich wahrnehmen, und die Form dieser sinnlichen Anschauung sind im Raum und Zeit, und in Raum und Zeit lässt sich etwas konstruieren. Das Denken legt seine eigene synthetisierende Tätigkeit hinein, indem es jetzt mathematisch gesehen einen Begriff konstruiert, irgendein Dreieck. Wir haben da im Beispiel das gleichschenkelige Dreieck, von dem eben Kant sagt, musste man erst einmal draufkommen, dass das bei verschiedener Grundlinie und gleichen Seitenwinkeln dann einander ähnlich ist. Ne? Also so ein winziger Schritt in den Argumenten einer geometrischen Demonstration. Da musste mal bemerkt werden, dass hier die Vernunft etwas hineinlegt und das wieder herausholt. Ne? Also dass nicht bloß jetzt genau hingesehen wird, dass das Ganze nicht bloß sinnlich erkannt wird, dass auch nicht bloß der Begriff eines solchen Körpers analysiert wird, nämlich logisch analysiert wird, sondern dass das Denken hier über sich hinaus in die Anschauung gehen muss und dann in der Anschauung das nachvollziehen muss, was es selber hineingedacht hat. Ne? Das ist also die Vorgangsweise bei der Mathematik, und seit man da drauf gekommen ist, ne, geht die Mathematik den sicheren Gang einer Wissenschaft. Also ist den Mathematikern ein Licht aufgegangen, wie Kant es formuliert. Und so ähnlich eben auch dann in Bezug auf die Naturwissenschaft, wo eben auch irgendwelche Begründungsverhältnisse theoretisch vorweggenommen werden müssen, dann in die Ereignisse, die man beobachten kann, hineininterpretiert und durch Experiment widerlegt oder bestätigt werden können. Aber jedenfalls braucht man zuerst einmal irgendwelche theoretischen Annahmen. Die muss das Denken hineinlegen in die Ereignisse. Und dann kann es eben, wie Kant sagt, wie ein Gestalter, Richter die Natur befragen. Die muss dann antworten mit Ja oder Nein. Und nur so ist eben eine wissenschaftliche Vorgangsweise möglich in der Erfahrungswissenschaft, in der Naturwissenschaft. Und das müsste jetzt auch die Metaphysik leisten. Aber bisher war sie eben ein bloßes Herumtappen, sagt Kant, und was das Schlimmste ist, unter bloßen Begriffen. Das weist schon darauf hin, dass die Methode der Metaphysik eben speziell logisch gewesen ist. Und die Logik gar keinen Unterschied macht zwischen dem, was empirisch vorhanden ist oder dem, was rein a priori vorhanden ist, sondern nur im Rahmen irgendwelcher Vorstellungen Relationen feststellt. Ob die einander entsprechen, ob sie einander ausschließen, ob sie zu Urteilen zusammengefasst werden können oder nicht. Also ob sie widersprüchlich sind oder vereinbar sind. Das wäre also zu wenig, das wären bloß analytische Sätze a priori. Das ist für Kant zu wenig. Und andererseits kann die Metaphysik natürlich auch nicht synthetische Sätze a posteriori verwenden. Also empirische Sätze. Da gibt es auch wieder nicht die strenge Notwendigkeit. Da gibt es zwar den Gegenstandsbezug, der in der Logik wegfällt, aber es gibt nicht die Notwendigkeit und Stringenz, wie sie in der Logik eben erreicht wird, durch den Rückzug aus den empirischen Inhalten. Und Kant möchte jetzt, wie wir schon gesehen haben, eine synthetische Erkenntnis a priori erreichen, ja, wo die Vorzüge der beiden anderen zusammenkommen. Und daher meint er, soll sich die Erkenntnis nicht nach den Gegenständen richten, das wäre eine a posteriorische Erkenntnis, ne, wenn man schaut, was die Gegenstände uns geben, ne, das Denken sich dauernd an dem orientieren muss, was da herumkreist um es, sondern die Erkenntnis selber muss das Aktive sein und die Gegenstände müssen sich nach der Erkenntnis richten. Ja? Die Gegenstände sind geprägt durch die Erkenntnis und wir können in unserer Erkenntnis selber schon vieles vorfinden und analysieren, was wir dann über die Gegenstände aussagen. Vorweg schon. Ja? Eben diese a priorische Form unserer Erkenntnis, die wir in die Dinge hineinlegen können und müssen. Natürlich können das dann nur Erscheinungen sein. Das können nicht Dinge an sich sein, unabhängig von unserer Erkenntnis.
Ja, bitte. Denn kann die synthetischen Urteile a priori sozusagen als Grundlagen für die Wissenschaft, auf denen sie praktisch sozusagen
ja, ja.
aufbauen,
ja, ja.
Aber sind es die einzige Wissenschaft, die zu jetzt nicht, oder?
Nein, nein, er hat da so eine Stufenleiter der Konkretisierung im Auge. In der Kritik der Reinvernunft gibt es einmal die ganz allgemeinen Aussagen über Erfahrungsgegenstände überhaupt. Das ist im Grunde genommen noch gar nicht differenziert in psychologische und natürliche Gegenstände. Das sind ganz allgemeine Aussagen. Aber dann in den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft wendet er diese Grundsätze des reinen Verstandes an auf etwas, was räumlich vorliegt. Das Bewegliche im Raum, auf die Materie. Und da kommen schon etwas konkretere Grundsätze heraus. Und im Opus Postumum versucht er dann von dieser Position her noch konkreter zu werden. Also Übergang zur Physik nennt er das. Er ist dann nicht mehr fertig geworden damit. Es gibt etliche Konvolute, sehr schwer zu durchforsten, wo er das versucht, jetzt noch einen Konkretisierungsschritt darüber hinaus zu machen, indem er immer mehr Material heranzieht. Die Grundstruktur bleibt aber verankert in dem, was die Kritik der Reinvernunft in ihren Grundsätzen schon gefunden hat. Und das Ähnliche macht er auch in der praktischen Philosophie, werden wir dann noch gleich sehen.
Synthetische Urteile der Apostel sind natürlich schon auch notwendig zur Erweiterung.
Ja, aber die selber, sofern sie jetzt bloß a posteriori sind, empirischen Inhalt haben, sind als solche nie auf die völlige Universalität zu bringen. Oder a priorische Stringenz zu bringen, weil das Material ja von außen gegeben ist und nie vollständig vorhanden ist. Wir können immer was Neues entdecken. Das wäre seine Einschränkung. Wir wissen nie komplett, was da außer uns vorliegt, aber die Form, die Struktur lässt sich immer mehr konkretisieren.
Und diese Sätze müssen hier mit den synthetischen Urteilen a priori übereinstimmen.
Ja, ja, genau. Und die sind ja von der Art, das haben wir auch schon gesehen im Rahmen der Besprechung des Affektionsschemas, die sind ja von der Art, dass sie auch das Material systematisieren können. Ja? Nur ist das Material halt nicht vollständig da. Die Wahrnehmung ist begrenzt. Ja? Also diese kopernikanische Wende, dass die Gegenstände sich nach unserer Erkenntnis richten müssen. Ja? Das ist der Umbruch bei Kant. Und anhand dessen zeigt er eben, dass die a priorische Erkenntnis möglich ist, wenn wir die Formen der Anschauung schon vorwegnehmen und in uns analysieren können und dann auch die jeweiligen Begriffe, die Kategorien, die also den Gegenständen erst ihre Notwendigkeit und ihre Substantialität zusprechen. Und der nächste Schritt, den er in dieser Vorrede macht, ist dann das Problem des Unbedingten. Ich habe schon kurz darauf hingewiesen, es ist die Frage, wie ein solches Unbedingtes überhaupt erkennbar sein soll. Und da meint er vorweg schon, mit so einem Hinweis auf ein Experiment mit Begriffen und Grundsätzen, man müsste eben auf der einen Seite einschränken unsere Erkenntnis, damit etwas überbleibt, ein Bereich übrig bleibt, in dem das Unbedingte Platz hat. Und daher auf der einen Seite diese Analyse der Transzendentalphilosophie in der Kritik selber, transzendentale Analytik, die ihm zeigt, dass die Erkenntnisgegenstände Erscheinungen sind und dabei eben ausgrenzen das an sich sein. Und in dieser einen Anmerkung dann, wo er eben den Vergleich mit einer chemischen Reduktion macht, da wird das im Grunde genommen noch einmal genauer dargestellt, aber sehr kurz und etwas schwer zu verstehen. Reduktion heißt chemisch, dass eine chemische Substanz einer anderen etwas entzieht und daher selber dann dieses Entzogene aufnimmt. Das Reduktionsmittel entzieht der anderen Substanz ein Element oder eine Art von Stoff. Und übertragen auf die Begrifflichkeit des Unbedingten, wir müssen das Unbedingt, das an sich sein selber, als das Reduktionsmittel heranziehen. Es entzieht den Erscheinungen die Unbedingtheit und nimmt sie in sich selber auf. Aber das geht nur, wenn wir eben die Erscheinungen wirklich unterscheiden vom an sich sein. Ja? Diese Differenz muss aufrecht bleiben. Dann kann eben das an sich sein jetzt die Unbedingtheit in sich aufnehmen. Dann ist auch der Begriff des Unbedingten denkbar, ja? In diesem Bereich, wenn die Differenz einmal da ist. Aber wenn wir die Dinge, wenn wir die Erscheinungen bereits als Dinge an sich einstufen, dann ist alles nur bedingt. Und dann ist überhaupt kein Platz für irgendwo ein Unbedingtes mehr offen. Das ist also dieses Experiment, das Kant mit den Begriffen und Grundsätzen anstellt. Das er da immer wieder in Anspielung auf die Naturwissenschaft ausführt. Und wir müssen dann eben auch, weil wir dieses Unbedingte trotzdem nicht erkennen können, versuchen, das irgendwie über die praktische Philosophie zu leisten. Auch wieder eine Anmerkung auf B, römisch 28f, wo der Unterschied auch gemacht wird zwischen einem Gegenstand erkennen, das ist ein Bezug des Denkens über die Sinnlichkeit auf das Objekt, und einem Gegenstand bloß denken. Und denken kann ich alles, sagt der Kant dort, das darf sich nur nicht widersprechen, es muss logisch möglich sein, nur damit weiß ich noch nicht, ob es auch wirklich ist. Und da kann mir vielleicht die praktische Vernunft dann zusätzlich Hilfestellung leisten. Also können wir in der Metaphysik selber unterscheiden, einerseits zwischen dieser Analyse oder Selbstanalyse der Erkenntnis, dass sie ihre eigenen Grundstrukturen aufdeckt, und das nennt Kant eben dann den ersten Teil der Metaphysik, und der wird in der Kritik der reinen Vernunft durchgeführt. Die Analyse unseres Erkenntnisvermögens, a priori synthetisch. Und das andere ist dann aber die weitere Frage nach dem Unbedingten. Und da müssen wir dann in der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft in der zweiten Auflage darauf eingehen, wie eben Kant hier das Verhältnis zwischen der theoretischen und der praktischen Philosophie einstuft. Welche Rolle hat die theoretische Philosophie, wenn sie im Grunde genommen ja nichts anderes tut, als Erkenntnis einzuschränken auf Erfahrungsgegenstände, auf das Bedingte. Welche Rolle hat sie trotzdem, welche positive Rolle kann sie trotzdem für die praktische Vernunft haben? Wie kann sich diese Einschränkung, diese negative Funktion der theoretischen Vernunft trotzdem positiv für die praktische Vernunft auswirken? Und das geht wieder in dieselbe Richtung. Wir würden überhaupt keinen Platz haben für die Unbedingtheit, an der die praktische Philosophie sich orientieren muss, wenn wir alles auf die bloße Bedingtheit reduzieren würden. Also wenn diese Aussage, dass die Erkenntnis eingeschränkt ist auf Erscheinungen und Erfahrungen, nicht noch einen anderen Raum offen lassen würde. Ja, bitte.
Wenn wir die Unbedingtheit nicht finden, ja, in der theoretischen Erkenntnis, also im Bereich des Seins,
ja,
dann erscheint es mir irgendwie unlogisch, sie in einen Bereich zu suchen, wo es noch viel weniger festen Boden gibt,
ja,
als im Bereich des Sollens.
Ja, nur sind Sie da etwas zu großzügig, wenn Sie sagen, im Bereich des Seins gibt es kein Unbedingtes. Das Sein selber wird eben von Kant unterschieden in ein Erscheinungssein, in das, was uns empirisch vorliegt, und in das, was als eigentliches Sein dahinter steht, das an sich Sein. Also in der theoretischen Philosophie wird genau dieser Unterschied im Sein selbst gemacht. Wenn Sie bedenken, transzendentaler Idealismus bedeutet, die Gegenstände sind auch empirisch wirklich. Das ist ein Sein. Und indem Kant sich immer wieder bei der theoretischen Philosophie auf die Wahrnehmung beruft als Kriterium der Wirklichkeit, heißt das, dass die empirischen Gegenstände sehr wohl außer uns vorhanden sind und auch wir selber vorhanden sind. Aber sie sind nur Erscheinungen, und was sie an sich selbst sein mögen, ist uns unbekannt. Aber sie sind an sich. Und dieses an sich sein folgt für Kant ganz konsequent aus der Problematik der Unbestimmtheit des Denkens. Es muss etwas Affizierendes vorhanden sein. Und wir werden auch dann sehen in der Kritik, in der ganzen praktischen Philosophie, das ist ja ganz ein wesentlicher Punkt der Interpretation dieser Philosophie bei Kant, dass die praktische Philosophie sich auf ein Sein letztlich beziehen muss. Ja? Und nicht auf einen bloßen Vernunftbegriff, der hinter sich ein kraftloses Sollen hat. Ne? Kant selber analysiert dieses Problem. Wenn es nur ein Vernunftbegriff wäre, was immer da die praktische Philosophie an Geboten aufbietet, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Wir würden auseinanderfallen in eine empirische und in eine rein gedachte Vernunftseite. Ne? Und genau das wird von Kant dann im dritten Abschnitt der Grundlegung bewältigt. Ne? Auf das müssen wir dann näher eingehen. Gut, das war ungefähr der Stand vom letzten Mal. Ne? Also, es muss irgendetwas anderes noch geben und Kant führt dann in der Vorrede, in der genannten Vorrede auf B römisch 25 noch aus, dass es in uns einen schlechterdings notwendigen praktischen Gebrauch der reinen Vernunft gibt. Das sind also diese Vorwegnahmen, es wird sehr kurz angedeutet, das meiste, aber er weist darauf hin, einen schlechterdings notwendigen praktischen Gebrauch der reinen Vernunft. Und zwar sagt er, den moralischen. Der moralische Gebrauch ist in dieser Weise notwendig. Und die Vernunft meint ja, dass es eben ein unbedingter Gebrauch ist. Ein Vernunftgebrauch geht immer aufs Unbedingte. Und der ist jetzt notwendig. Im Moralischen steckt das drinnen. Und die praktische Vernunft ist ja die reflexive Dimension in uns, im Menschen, die sich auf die Frage wirft, was soll ich tun? Und die damit versucht, unser Handeln in einer absoluten Sinngebung aufzuholen, aufzuheben, ne, einzuordnen. Also die praktische Vernunft geht auf ein Unbedingtes des Handelns, auf einen absoluten Sinn. Ne. Und das wieder ist notwendig, weil sie prinzipiell als Reflexion, als Wissen von unserer eigenen Situation uns in große gedankliche Zusammenhänge einordnet, von denen her sich dann eine Fülle von Handlungszielen und von Handlungsmöglichkeiten ergibt, von Mitteln für bestimmte Ziele, die die Vernunft selber erst entscheiden muss. Sie hat immer durch ihre Reflexion eine ganze Fülle von Möglichkeiten, von Zwecken und von Mitteln, die zu diesen Zwecken als Instrument herangezogen werden können, und in dieser Fülle von Möglichkeiten muss sie dann selber erst entscheiden, was soll ich denn nun wirklich tun. Und um das vollständig und vollkommen tun zu können, muss sie sich auf höchste, unüberbietbare Zwecke oder Richtlinien zurückziehen können. Also auf unbedingte Gebote. Sie braucht also höchste Handlungsgründe, um dann die entsprechenden Mittel daraus abzuleiten. Das ist die Aufgabe der praktischen Vernunft, und daher hat sie in sich schon solche unbedingten Ansprüche, ne? Und schlechterdings notwendigen Gebrauch. Die Vernunft kann alles Bedingte distanzieren, haben wir schon gesehen. Sie sieht ein, dass etwas bedingt ist, und eben deswegen geht es darüber hinaus und verlangt nach dem Unbedingten. Und sie kann daher auch über alle empirischen bedingten Handlungsgründe hinausgehen. Ne? Kann sie kritisieren, kann ihre Beschränktheit aufzeigen und muss sich damit nicht begnügen. Das heißt, sie muss in sich selber schon ein unbedingtes praktisches Maß haben. Ne? Von dem her sie die Bedingtheit der anderen Handlungsgründe einsieht und zu dem sie dann eigentlich zurückgehen müsste, um von dort her überhaupt das Handeln zu leiten. Ne? Und dieses Maß, dieses unbedingte Maß in der praktischen Vernunft macht die Menschen oder alle vernünftigen Wesen, ne, unabhängig von den empirischen Einflüssen. Sie haben eine Alternative, da gibt es etwas anderes. Das steht in Distanz zu allen Bedingten, ja, zu allen Gelüsten und Neigungen, ne, wie Kant das nennt. Neigungen, das sind die Gegenstände, denen wir von unserem Körper her unmittelbar oder von unserer geistigen Konstitution her unmittelbar zuneigen, was wir als Bedürfnis für uns heranziehen wollen. Ja? Und von all dem empirischen Einfluss sind wir unabhängig in Bezug auf das unbedingte Prinzip, das in unserer Vernunft schon drinnen enthalten sein muss. Und damit erhebt sich der Mensch dann auf eine universale Ebene. Er geht über diese Einzelheit seiner empirischen Existenz hinaus und erhebt sich zu universalen Grundsätzen der Sittlichkeit oder Moralität, das ist für Kant dasselbe. Oder wie er da auch sagt, der Freiheit. Also das ist eben die Unabhängigkeit von dem Empirischen einmal im Begriff der Freiheit enthalten und andererseits dann auch noch die Möglichkeit, aus sich selbst zu entscheiden und nicht von anderswoher beeinflusst zu sein. Und diese ganze sittliche Ebene des Menschen würde wegfallen, wenn wir sagen, die Erscheinungen sind bereits die Dinge an sich. Da gibt es nichts mehr drüber hinaus. Das würde alles einfach gestrichen werden müssen. Aber wie wir gesehen haben, sind die Erscheinungen eben nicht Dinge an sich, sondern sind Vorstellungen in uns und sie stehen in einer Differenz zwischen Gegebensein, Sinnlichkeit und reflexiv verarbeitet sein, Verstand, die zugleich eben auch eine Bedingtheit ist, wie wir vorher gerade gesehen haben, und einer Vermittlung bedarf. Also der Kant tritt es ja in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft am Ende auf, diese Aussage, eine gemeinschaftliche Wurzel von Sinnlichkeit und Verstand. Diese beiden Seiten, die in unserem Erkenntnisvermögen da sind und die die Erscheinung charakterisieren, alle Erscheinungen charakterisieren, die bedürfen einer Grundlage, damit sie überhaupt zusammen da sein können. Also der Gegenstand an sich, der da vorausgesetzt ist, oder auch in gewissem Sinn das Ich an sich, eben wie wir gesehen haben, verbunden schon mit einem Ding an sich, diese Vermittlung im an sich sein ist vorausgesetzt, damit Verstand und Sinnlichkeit überhaupt zusammenwirken können. Ich weise Sie da noch auf eine kleine, recht unscheinbare Stelle in der Vorrede hin. Das ist B, Römisch 18 in der Anmerkung. Da geht es eben um dieses Experiment mit Begriffen und Grundsätzen, wir haben das eigentlich schon kurz besprochen, aber gibt es eine Stelle, die genau auf diese gemeinschaftliche Wurzel von Verstand und Sinnlichkeit auch hindeutet, nämlich mittendrin in dieser Anmerkung, dass dieselben Gegenstände einerseits als Gegenstände der Sinne und des Verstandes für die Erfahrung betrachtet werden können, als Gegenstände der Sinne und des Verstandes. Da haben Sie diese Differenz. Sind nicht einfach bloß Gegenstände in sich völlig einheitlich geschlossen, sondern da steckt die Differenz drin. Gegenstände einerseits der Sinne, andererseits des Verstandes. Und diese selben Gegenstände, die in der Weise wirklich sind als Erscheinung, die können eben auch andererseits als Gegenstände, die man bloß denkt, betrachtet werden. Als Gegenstände, die man bloß denkt, aber die natürlich bei einem wirklichen Gegenstand nicht die Differenz vereinen können, also das bloße Denken kann diese Differenz nicht vereinen, wenn sie nicht an sich schon vereinigt ist. Weil ja die Sinnlichkeit nicht vom Denken allein her gesetzt ist. Es müssen also diese beiden Komponenten im an sich sein schon vermittelt sein. Die Erscheinungen sind in sich different und daher bedingt, aber sie setzen im Gegenstand an sich ihre Vermittlung voraus. Dieser Gegenstand ist das Ganze, von dem her dann der Unterschied in der Erscheinung auftritt. Also Sie sehen schon an diesen Andeutungen, was man bei Kant immer wieder sieht, er ist nicht ein Denker des Dualismus. Es fallen bei ihm nicht zwei Seiten einfach auseinander, wie es ihm immer wieder vorgeworfen wird, sondern er ist ein Denker der Vermittlung. Und man muss nur mal drauf kommen, dass die eigentliche Vermittlung bei ihm das an sich sein ist. Dass nicht das an sich sein jetzt in einer unmittelbaren Differenz, in einem Gegensatz zu den Erscheinungen steht, sondern dass das an sich sein die Vermittlung der Differenzen ist, die in den Erscheinungen auftreten. Da kriegt man einen ganz anderen Blick auf die Systematik. Es ist nicht ein Dualismus, sondern es ist eine Dreiheit, immer eine Dreiheit vorausgesetzt. Die Differenz macht überhaupt die Bedingtheit der Erscheinungswelt aus. Und diese Differenz insgesamt in ihren vielen Spielarten ist nur möglich, weil die Vermittlung vorausgesetzt ist. Und diese vorausgesetzte Vermittlung, die wirkt auch hinein überall in die Erscheinungswelt. Die hält überall Sinnlichkeit und Verstand zusammen, bezieht sie aufeinander. Das ist die Grundlage der kantischen Systematik. Und diese beiden Ebenen sind natürlich dann auch in verschiedener Weise zu erkennen. Das ist ganz was anderes, ob ich mich empirisch auf die Inhalte beziehe, auf die Bedingtheit der Erfahrungswelt oder auch eben über die a priorische Erkenntnis dieser Struktur oder ob ich jetzt dieses An-sich-Sein bedenke. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist eben erkennbar, entweder anhand der Erfahrungsinhalte oder eben anhand der Reflexion auf unser Erkenntnisvermögen, und das andere kann immerhin gedacht werden. Ja? Denn es ist hier noch eine andere Ebene vorhanden und wir müssen darüber hinaus denken, über das Bedingte. Ja? Obwohl die objektive Gültigkeit damit noch nicht garantiert ist, aber da kann ihm dann die praktische Vernunft vielleicht Daten liefern, ja? Wie es da auf B. Römisch 22 zweimal heißt, praktische Data können wir erwarten aus der praktischen Philosophie. Also kann das, was ist, nicht auf Erscheinung reduziert werden. Ja? Und da gibt es ein berühmtes Zitat, das immer wieder auch herangezogen wird im Sinne eines Belegs, dass die Dinge an sich wirklich sein müssen. Ne? Da heißt dann auf B. Römisch 26f, denn sonst würde der ungereimte Satz daraus folgen, dass Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint. Ja? Es kann nicht, vom Begriff der Erscheinung her ist schon klar, dass es nicht Erscheinung allein geben kann. Ja? Es muss etwas geben, was da erscheint. Und die andere Seite ist noch, dass es jemandem erscheinen muss. Es muss ein Erkennendes geben und ein Erkanntes, das in doppelter Weise da ist, nämlich einerseits an sich und andererseits für dieses Erkennende. Also es wäre ein ungereimter Satz, Erscheinung ohne etwas, was da erscheint. Es muss noch etwas anderes da sein. Und das versteht man natürlich besser, wenn man schon vorweg weiß, wie die Unbestimmtheit des Denkens bei Kant nicht anders bewältigt werden kann, als durch diese Affektion, durch Dinge an sich. Das haben wir daher vorweggenommen.
Ich hätte dann eine Frage. Ja? Ich stelle jetzt die Frage, wenn ich diese Dreiheit da akzeptiere, wo ich die ganz allgemein gesagt Bewegung hinzunehmen soll.
Da gibt es verschiedene Arten von Bewegung bei Kant. Bewegung ist natürlich einerseits ein zeitlicher Vorgang in der Erfahrung. Die Gegenstände bewegen sich. Kommt dann nicht nur die Bewegung, sondern auch die Kausalität hinein. Das gehört einfach ins Empirische. Aber Kant unterscheidet davon ganz wesentlich die Bewegung des Denkens, sofern es seine Synthesis hervorbringt. Also sofern es überhaupt, auch a priori kann man das eben dann machen, das Mannigfaltige vereint in der Einheit des Bewusstseins. Ne? Gibt es in der Kritik der reinen Vernunft eine Anmerkung in der Deduktion, zweite Auflage, wo genau das herausstellt. Bewegung als Gegenstand, also an einem Objekt, ist ganz was anderes als die Bewegung des Denkens, wenn es Objekte konstituiert. Ne? Das wäre ein a priorischer Denkprozess, der aber auch in der Zeit abläuft, ne? Beziehungsweise geradezu das typische Kennzeichen der Zeit. Also man könnte auch sagen, diese Bewegung des Denkens erscheint dem Subjekt selber als Zeit an den Gegenständen, ne? Dies synthetisiert. Und dann, ja, Bewegung im rein praktischen Sinn, also im Sinne des bloßen an sich Seins, könnte man eventuell auch noch konstruieren, ne? Obwohl der Kant da sehr vorsichtig ist. Aber es gibt dann, das werden wir sehen, in Bezug auf die Postulate, vor allem beim Postulat der Unsterblichkeit, ne, gibt es einen Prozess der Annäherung des endlichen Subjekts, wenn es schon tot ist, ne, also dieses an sich vorhanden bleibenden Subjekts auf die Heiligkeit hin. Ne, eine dauernde Vorwärtsbewegung könnte man das auch nennen. Das ist aber von Kant nicht mehr zeitlich gemeint. Also Bewegungen gibt es verschiedenster Art. Und dann geht Kant ihm in dieser Vorrede darauf ein, wie jetzt durch seine Art von Vorgangsweise der Begriff der Freiheit gerettet wird. Dieser Unabhängigkeit von den empirischen Einflüssen und zugleich der Selbstbestimmung. Dass sich etwas nicht von anderswoher bestimmen lässt, sondern selbst Beginn einer Handlung ist. Dieser Freiheitsbegriff. Wenn der Unterschied gemacht wird zwischen Erscheinungen und an sich sein, dann kann eben in jedem Subjekt beides vorhanden sein. Einerseits stehen wir im empirischen Zusammenhang, für Kant ist immer auch das psychische, die psychologische Betrachtungsweise unseres Bewusstseins ein empirischer Zusammenhang und da gibt es eben die Bezüge zu den äußeren Gegenständen, also zwischen materiellen und psychischen. Also in dieser Kausalität und gegenseitigen Beeinflussung stehen wir drin als empirische Wesen. Aber andererseits können wir zugleich trotzdem in unseren Handlungen als frei gedacht werden. Sofern wir nämlich als an sich, als ich an sich drüber stehen. Und auch hier haben wir wieder diese Differenz. Einerseits in der praktischen Situation, in der empirisch-praktischen Situation, stehen wir in der Differenz von unmittelbaren sinnlichen Bedürfnissen, die von unserer Leiblichkeit, von unserer Natur her gegeben sind, dann auch von unserer zweiten Natur her, wenn wir schon ein bisschen vergeistigt sind, haben wir irgendwann mehr geistige Bedürfnisse, aber es sind auch spontane, natürliche Bedürfnisse, empirische Bedürfnisse und andererseits stehen wir in der Reflexion dieser Bedürfnisse. Und wir eröffnen uns dadurch, wie ich vorher gesagt habe, allgemeine geistige Zusammenhänge und wir können uns alles Mögliche überlegen, wie wir unseren Bedürfnissen am besten nachkommen sollen. Wir können uns überlegen, wie die Handlung der Bedürfnisbefriedigung am besten gelingen würde. Und dabei stoßen wir immer darauf, dass wir das nicht genau wissen. Es gibt keine Sicherheit diesbezüglich. Weil wir empirisch dann an diese Bedürfnisse herangehen, mit empirischen Überlegungen, und nie genau wissen, ob das wirklich so kommen wird, wie wir es vorwegnehmen. Daher ist die gesamte empirische Situation eigentlich ungewiss, unsicher und im Grunde genommen ein Chaos von Möglichkeiten. Wenn nicht jetzt drüber hinaus eine ordnende Kraft hier eingreift und entscheidet, dass wir dieses oder jenes nehmen, trotz der Unsicherheit oder vielleicht in Bezug auf ein Prinzip, das über diese Unsicherheit hinausgeht. Und diese Kraft des Entscheidens, die können wir jetzt in das Ich an sich hineinlegen. Ja?
Wenn Sie sagen, die Überlegung, die wir haben, fußen aber auf empirischen Tatsachen.
Ja, nicht Tatsachen, auf empirischer Erkenntnis. Ja? Und die ist immer relativ. Die ist nie vollständig.
Aber ist nicht die Vernunft, geht die nicht immer wieder eben über diese empirischen Erkenntnisse hinaus? Das heißt, dass jede Überlegung, die wir handeln können, dann doch immer auch wieder in der Vernunft begründet liegen und nicht auf rein empirisch.
Ja, schon. Aber dann muss ich eben woanders her die Kriterien holen und nicht aus der Erfahrung. Genau das ist ja jetzt die Ebene der Freiheit oder dieses an sich Seins des Ich, das von dem noch nicht gesagt wird, wie es die Praxis leiten kann an der Stelle. Das geht hier nur darum, können wir beides zugleich in uns enthalten. Und da meint Kant sehr wohl. Wir können einerseits empirisch bestimmt sein und diese empirische Bestimmtheit und die Ordnung, die wir dann empirisch in uns selber herstellen, also Kant nennt das einen empirischen Charakter, die resultiert überhaupt nur daraus, dass wir von unserem an sich sein her entscheiden können. Wir bringen vom an sich sein her durch unsere Entscheidungen eine Ordnung, einen Zusammenhang in dieses Chaos von Möglichkeiten hinein, die alle unsicher sind, empirisch gesehen. Und so prägt der intelligible Charakter, prägt einen empirischen Charakter. Oder der intelligible Charakter, dieses Ich an sich, zeigt sich überhaupt nur dadurch, dass es in der Erfahrung eine gewisse Ordnung herstellt in uns. Eine psychische Ordnung, einen bestimmten Charakter der Person.
Nur so zeigt es sich überhaupt. Und daher ist es ganz gleichgültig, was wir tun, welche Handlung wir aus Freiheit setzen. Sie wird sich immer in diesen empirischen Kontext einordnen lassen. Weil jedes Empirische in uns, jede Überlegung und zugleich auch jede Tätigkeit, die wir aus der Überlegung dann weiterentwickeln, aus der ursprünglichen Einheit des An-sich-Seins und dieser Freiheit resultiert. Der ganze Zusammenhang des Empirischen. Das könnten Sie, wenn Sie wollen, dann in der dritten Antinomie nachlesen. Da wird das behandelt, das Problem der Freiheit. Dort allerdings eben nur, wie Freiheit denkbar ist. Und Kant sagt dann als Abschluss dann, Auflösung der dritten Antinomie, ausdrücklich, er will damit nicht zeigen, dass Freiheit wirklich ist, sondern er will nur zeigen, dass sie denkbar ist. Denn erkennen können wir sie ja nicht. Aber wenn sie nicht einmal denkbar wäre, dann müssten wir überhaupt darauf verzichten. Es reicht, dass sie denkbar ist und dann müssen wir schauen, wie wir in der praktischen Philosophie diese Freiheit besser untermauern können. Und in der Vorrede hier, von der wir gerade noch sprechen, weist er dann darauf hin, wenn da eben diese Freiheit nicht erkennbar ist, würden wir, wenn wir sie nicht darüber hinaus irgendwo ansiedeln könnten, bloß den empirischen Belegen der Naturkausalität ausgeliefert sein. Ne? Denn das ist offensichtlich, die ist belegbar. Ne? Da haben wir die Kategorien dazu, da können wir alles wissenschaftlich auch, ne, mit dieser Einschränkung des noch nicht alles Erkennens, aber doch immerhin der Struktur nach, wissenschaftlich systematisch ableiten und belegen. Also dann würden wir ganz in der Naturgesetzlichkeit aufgehen. Ne? Aber durch die Einschränkung der Kritik der reinen Vernunft, ne, die also diesen Bereich nur als Erscheinung deklariert und darüber hinaus noch das An-sich-Sein offen hält, können wir sagen, die Freiheit ist in unserem Ich an sich anzusiedeln. Ne? Dann bleibt die Freiheit denkbar. Und so ähnlich, sagt Kant, könnte man eben auch bezüglich der Unsterblichkeit und Gottes argumentieren. Ne? Auch da ist es so, wenn wir nur Empirisches gelten lassen, dann gibt es keine Einheit der Seele. Ne? Diese einheitliche Natur, sagt er, könnten Sie in der zweiten Antinomie nachlesen, wo es gezeigt wird, dass eben in den Erscheinungen keine letzte Einheit geben kann. Ne? Das wird sich alles auflösen. Es ist aber nie endgültig das Letzte. Man kann es unendlich teilen. Ne? Eine echte Einheit kann in der Erfahrung nicht auftreten. Also wenn wir nur die Erfahrung hätten, gäbe es diese Einheit, Unzerstörbarkeit und Unsterblichkeit der Seele nicht. Und andererseits natürlich, ein absoluter Grund für alles lässt sich in der Erfahrung auch nicht finden. Die Erfahrung ist nie zu Ende, wir können immer wieder weiter hinausgehen und weiter fragen und weitere sinnliche Wahrnehmungen einholen. Wir kommen nie zu Ende in der Erfahrung. Also so ein Grund, der total der Grund für alles ist, ist in der Erfahrung nicht zu finden. Insofern auch hier die Möglichkeit, diese Voraussetzungen zu denken, nur wenn wir die Erfahrung einschränken, ja? Wenn es darüber hinaus einen anderen Bereich gibt. Letzte Stelle. Achso, das ist das falsche Buch. Ja, ich zitiere jetzt aus Römisch 29f, Vorrede, zweite Auflage. Ich kann also Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zum Behuf des notwendigen praktischen Gebrauchs meiner Vernunft nicht einmal annehmen, wenn ich nicht der spekulativen Vernunft zugleich ihre Anmaßung überschwänglicher Einsicht benehme. Spekulative Vernunft, ne, das ist also die theoretische Vernunft, wie sie über die Erfahrung hinaus nach dem Unbedingten fragt. Ne, und die will dann irgendwas erkennen, kann sie aber nicht. Ne. Und da heißt es dann weiter, also ich muss ihr die Einsicht benehmen, ne, ich muss sie einschränken. Weil sie sich, um zu diesen zu gelangen, zu diesen Einsichten, solcher Grundsätze bedienen muss, die, indem sie in der Tat bloß auf Gegenstände mögliche Erfahrung reichen, wenn sie gleichwohl auf das angewandt werden, was nicht ein Gegenstand der Erfahrung sein kann, wirklich dieses jederzeit in Erscheinung verwandeln. Ja, das ist ein bisschen umständlich formuliert, aber es ist schon, glaube ich, einsichtig. Ne? Also die Vernunft geht über Erfahrung hinaus, aber wenn sie sich anmaßt, dass sie dort was erkennen kann, mit den Grundsätzen, die eigentlich nur für die Erfahrung gelten, dann macht sie diese unbedingten Gegenstände auch zu Erfahrungsgegenständen. Ne? Sie reduziert sie auf Erscheinungen. Also verwandelt sie in Erscheinungen. Und so alle praktische Erweiterung der reinen Vernunft für unmöglich erklären. Das kommt dann raus. Wenn das alles schon in der Erfahrung Platz hat, dann gibt es darüber hinaus nichts und dann gibt es keine Erweiterung der theoretischen Vernunft durch die praktische. Das ist dann von vornherein unmöglich. Damit eben diese ganze Ebene der Sittlichkeit und der Freiheit, die dann dem zum Opfer fällt. Und dann auch ein sehr berühmter Satz, ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Das Wissen von diesem Unbedingten musste er aufheben, zeigen, dass es hier kein Wissen im Sinne der menschlichen Erkenntnis gibt, um zum Glauben Platz zu bekommen. Also Glaube, gehe ich dann gleich noch darauf ein, was das bei Kant bedeutet. Und der Dogmatismus der Metaphysik, das ist das Vorurteil in ihr, ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist. Also wenn man die Vernunft nicht einschränkt in der Weise, dann kommt deswegen der Unglaube heraus, nämlich das Nicht-Zulassen einer Dimension über die Bedingtheit hinaus, weil eben alles eingeschränkt wird, bloß aufs Bedingte, ne? Reduziert wird drauf. Ne? Wir müssen also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu schaffen. Und dieser Glaube ist nun bei Kant keineswegs irgendein beliebiger, willkürlicher Inhalt, den ich eben subjektiv für mich gelten lasse, um handeln zu können, so eine Art Ideologie, das meint er nicht, sondern dieser Glaube ist eine praktische Überzeugung, die von den Vernunftgeboten der Moralität oder Sittlichkeit ausgeht, die sich darauf stützt und von dort her dann gewisse Folgerungen zieht. Obwohl es eben eine bloße Überzeugung ist im gewissen Sinne, weil ja hier keine Erkenntnis wie in der Erfahrung möglich ist, weil ja keine sinnliche Anschauung gegeben wird, können wir trotzdem schrittweise genau sagen, was bei diesem Glauben rauskommen muss. Es ist argumentierbar. Es ist ein philosophischer Glaube, wie Kant auch sagt. Wenn wir uns auf das Sittengesetz stützen, zu dem müssen wir dann erst kommen, dann ergeben sich gewisse Konsequenzen als Voraussetzungen. Und das meint dann den Glauben an Unsterblichkeit, Freiheit und Gott. Das sind für Kant die praktischen Postulate. Und diese Postulate runden dann auch überhaupt die ganze Systematik bei Kant ab. Die vollenden die Systematik. Das werden wir aber erst dann am Ende sehen, wenn wir durch die praktische Philosophie einigermaßen durchgegangen sind. Und ohne Kritik der reinen Vernunft, wie man sieht, wäre das alles nicht möglich. Würde unsere Sittlichkeit von vornherein völlig unterminiert. Sie können das auch ein bisschen vergleichen mit dieser erfahrungswissenschaftlichen Diskussion um den freien Willen, die heute doch immer ziemlich vordringlich ist, also da mit den Untersuchungen des Bereitschaftspotenzials in uns, das eigentlich unsere Handlungen bestimmt und so weiter. Da wird der Mensch auch reduziert auf seine Physis. Und viele Voraussetzungsreflexionen wären gar nicht angestellt, zum Beispiel wie man das sicher sein kann, dass man mit dem Gehirn zugleich das Bewusstsein untersucht. Das Bewusstsein sieht man ja nicht, auch im Gehirn nicht. Man muss also schon vorweg vom eigenen Bewusstsein wissen, damit man überhaupt solche Untersuchungen machen kann. Es muss ein Selbstbewusstsein des Bewusstseins geben. Solche Fragen werden aber nicht gestellt. Ja, also prinzipiell die Ausgangsposition von der, also wir können jetzt den Rest der Vorrede weglassen. Brauchen Sie nicht lesen bis Römisch 30, wo wir jetzt dieses Zitat gehört haben, das reicht nachher. Ja, für Liebhaber. Oder die lange Fußnote zur Widerlegung des Idealismus, die da noch hineinkommt, die ist überhaupt eine ganz spezielle Frage. Das brauchen Sie nicht heranzuziehen. Aber für unsere Problematik ist das jetzt ausreichend. Wir sehen, es gibt von der theoretischen Philosophie her den Ausweis, dass die Gegenstände nur Erscheinungen in uns sind und es gibt die Voraussetzung eines An-sich-Seins. Und dieses An-sich-Sein selber eine vollkommene systematische Ordnung, die der relativen Ordnung der Erfahrung vorausgesetzt ist. Und ohne diese vorausgesetzte Ordnung gäbe es auch die relative Ordnung in der Erfahrung gar nicht. Das habe ich aber schon früher mal genauer dargestellt. Das andere Ergebnis der theoretischen Vernunft für die praktische Philosophie ist eben, dass alles Empirische unvermeidlich bedingt sein muss. Ja? Dass alles im Empirischen Bedingtheit ist, Sie sehen schon gleich mal von vornherein, da können wir praktisch nicht viel draus holen, wenn es um Unbedingtes ginge, also wenn es um unbedingte Sinnansprüche und Grundsätze ginge. Da werden wir von dort nicht viel gewinnen. Also gegenseitig begrenzt aneinander, sowohl in der Erkenntnis als auch die Gegenstände selber. Und diese Begrenztheit gilt auch für das Ich selbst, für das empirische Ich. Es fällt auch in diesen Rahmen der Bedingtheit hinein. Obwohl dieses Ich natürlich über die Bedingtheit hinaus oder beziehungsweise zumindest über die Erfahrungserkenntnis hinaus die Frage klären kann, a priori, was kann ich wissen? Durch seine Selbstreflexion kann er sich eben zu einer Analyse der eigenen Erkenntnis aufschwingen, die a priori möglich ist. Und das zeigt schon, dass also unser Ich als solches nicht bloß in der Erfahrung gefangen ist. Und es kann immerhin auch darüber hinaus denken mit der Vernunft, wenn es auch dort zu keinen positiven Ergebnissen kommt. Aber a posteriori sehe ich mich selbst jetzt doch immer mitten in der Erfahrung als einen Gegenstand in der Erfahrung. Also wenn ich a posteriori mich reflektiere, dann komme ich drauf, ich bin ein armes, gefährdetes, bedrohtes Lebewesen im Rahmen von vielen äußeren empirischen Umständen. Und ich bin darüber hinaus aber auch ein bedürftiges Lebewesen. Ich brauche diese und jene Gegenstände außer mir. Andere Menschen, andere Dinge und so weiter. Ich brauche eine gewisse Ordnung auch, in der ich überhaupt überleben kann. Und wenn ich mich in der Weise selbst vorfinde im Rahmen der Bedingtheit, dann kann ich nicht mehr, insofern nicht mehr bloß neutral auf die Erfahrung hinschauen, so wie ich es in der a priorischen Untersuchung meiner eigenen Erkenntnis mache. Weil da in dieser theoretischen Weise der Selbsterkenntnis, da gewinne ich hauptsächlich Inhalte, die überhaupt für alle Erfahrung gelten. Und darüber hinaus eben die Grenzen dann dieser Erfahrung. Aber wenn ich praktisch involviert bin, dann kann ich nicht so neutral bleiben. Da kann ich nicht sagen, alle Erfahrungen, das geht für alle gleich, das ist mir gleichgültig, welcher Gegenstand auf mich zukommt, sondern da habe ich dann immer von meinen Bedürfnissen her, von meinem eigenen Körper her, bestimmte Ansprüche, bestimmte Wünsche, bestimmte Bedürfnisse. Und von dort her interpretiere ich dann auch die Umwelt. A posteriori. Mein Körper hat im gewissen Sinne immer einen Vorrang unter den anderen Gegenständen. Ich will ihn erhalten und ich will in diesem Körper auch meine Bedürfnisse befriedigen. Das ist eine ganz andere Position als irgendein Gegenstand außer mir. Also ergibt sich hier von vornherein schon in der praktischen Hinsicht jeweils eine Wertung. Es entstehen Wertungen, die unmittelbar zuerst einmal dirigiert werden von meiner empirischen Existenz, von meinen körperlichen Bedürfnissen her. Und von dort her werden dann eben gewisse Prioritäten gesetzt, was ich im Rahmen meiner Umstände eben lieber habe. Und wenn mein Zustand eben von dem ab, abweicht, was ich lieber habe, ne, was mir angenehm wäre, dann werde ich dadurch gedrängt, aktiv zu werden. Irgendetwas zu tun, damit diese Übereinstimmung zwischen meinen Wünschen und dem, was vorhanden ist, eben wieder eintritt. Das muss ich dem dann praktisch leisten. Aber diese aktuellen Neigungen, die mich drängen, das und jenes zu tun, bestimmen meine Aktivität nicht unmittelbar und notwendigerweise. Ja? Denn ich bin ja ein reflexives Lebewesen. Bin also meinen unmittelbaren Antrieben nicht einfach ausgeliefert. Sondern durch die Reflexion überlege ich mir dann ganz allgemein, ganz sagt, ich bringe diese Bedürfnisse oder was immer ich an Triebfedern in mir vorfinde, auf allgemeine Zweck- und Zielvorstellungen. Ja? Auf Prinzipien eigentlich, von denen her ich handle. Ich stelle mir einen Zweck vor und den muss ich immer in meinen Gedanken vorwegnehmen und aus diesem Zweck kann ich dann verschiedene Handlungen ableiten als Mittel, um diesen Zweck zu erreichen. Also das kann jetzt längerfristig sein oder kürzerfristig sein, ich kann so oder anders vorgehen, ich kann mir die verschiedensten Zwecke setzen. Daher bin ich meinen Antrieben, meinen Neigungen nicht unmittelbar ausgeliefert. Und diese verschiedenen Zwecke, die ich habe als Möglichkeiten, die muss ich aber auch selber entscheiden dann. Das Denken präsentiert mir eine ganze Fülle von Möglichkeiten und dann muss ich selbst jetzt herausfinden oder setzen, was für mich wichtig ist und welche Handlung ich jetzt wirklich ausführe, für welchen Zweck. Und bei dieser Art der Vorgangsweise schwebt dem empirischen Ich zuerst einmal vor, ein Idealzustand des Maximums der eigenen Lust. Das ist für Kant der Begriff der Glückseligkeit. Er nennt das Glückseligkeit und zwar die eigene Glückseligkeit ist zuerst einmal das Kriterium, das mir vorschwebt, wenn ich von meiner empirischen Natur ausgehe. Und Kant setzt das auch als Maximalforderung an. Die Glückseligkeit bestimmt der in der Kritik der reinen Vernunft D834, also in der Methodenlehre ist es, wo er auch aufs Praktische eingeht, folgendermaßen, diese Glückseligkeit ist die Befriedigung aller unserer Neigungen, Klammer, sowohl extensive, der Mannigfaltigkeit derselben, als intensive, dem Grade und auch protensive, der Dauer nach. Ja? Also alle Neigungen in jeder Hinsicht sollen erfüllt sein. Ja? Also ein Maximum der Lust wird als Ideal angestrebt vom empirischen Ich. Ja? Natürlich ist das jetzt kein empirischer Inhalt, den man so präzise vorfinden kann, sondern es ist ein Gedanke. Ja? Aber das ist das Ziel, das wir von unserer empirischen Natur her, wenn wir es reflektieren, uns dann aufstellen. Ja? Durch die Vernunft. Und von diesem Ziel her sollten wir dann eigentlich ableiten, was zu tun ist. Aber Kant wendet jetzt in der Grundlegung, jetzt komme ich dann schon langsam zu diesem Wert, das wir hauptsächlich bearbeiten werden, in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, wendet er ein, dass die Glückseligkeit kein verlässliches Maß und Ziel für unser Handeln ist. Weil Glückseligkeit, sagt er der Grundlegung BA 47, weil Glückseligkeit nicht ein Ideal der Vernunft, sondern der Einbildungskraft ist, was bloß auf empirischen Gründen beruht. Zitat Ende. Und diese empirischen Gründe und Einsichten, die sind immer begrenzt, sind immer unsicher, wie ich schon vorher gesagt habe, man weiß nie genau, ob das gelingt, man weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Dieses Ideal ist aber eines, das sich auf Erfahrungen bezieht. Das Ideal dieses Maximums der Lusterfüllung und damit die Glückseligkeit ist ein an empirischen Grundsätzen hängendes Ideal und das kann daher nicht so leicht empirisch auch wirklich bestimmt werden. Da kommen wir in Probleme hinein. Also diese Totalität der Lusterfüllung, ne, dieses Maximum, das hier einerseits gefordert wird, das lässt sich wohl empirisch nicht erreichen. Ne, bei der Ungewissheit dessen, wie unsere Einsicht, unsere empirische Erkenntnis abläuft. Ich zitiere Ihnen jetzt auf BA 46f in der Grundlegung. Allein es ist ein Unglück, dass der Begriff der Glückseligkeit ein so unbestimmter Begriff ist, dass, obgleich jeder Mensch zu dieser zu gelangen wünscht, er doch niemals bestimmt und mit sich selbst einstimmig sagen kann, was er eigentlich wünsche und wolle. Das ist ganz unklar. Die Ursache davon ist, dass alle Elemente, die zum Begriff der Glückseligkeit gehören, insgesamt empirisch sind. Das ist, aus der Erfahrung müssen entlehnt werden, dass gleichwohl zur Idee der Glückseligkeit ein absolutes Ganzes, ein Maximum des Wohlbefindens in meinem gegenwärtigen und jedem zukünftigen Zustande erforderlich ist. Da haben Sie diese Spannung. Auf der einen Seite dieses Maximum, diese Idealvorstellung und auf der anderen Seite die reale Situation, in der wir immer nur begrenzte Erkenntnis haben. Da bringt Kant dann anschließend noch ein paar Beispiele. Nun ist es unmöglich, dass das einsehendste und zugleich allervermögendste, aber doch endliche Wesen sich einen bestimmten Begriff von dem mache, was es hier eigentlich wolle. Er schreibt gleich, was er hier eigentlich wolle. Zuerst sagt er das Wesen und dann gleich er, weil natürlich jedes handelnde Wesen hauptsächlich ein männliches Wesen ist bei Kant. Will er Reichtum, wie viel Sorge, Leid und Nachstellung könnte er sich dadurch nicht auf den Hals ziehen? Will er viel Erkenntnis und Einsicht, vielleicht könnte das ein nur um desto schärferes Auge werden, um die Übel, die sich für ihn jetzt noch verbergen und doch nicht vermieden werden können, ihm um desto schrecklicher zu zeigen, sich ihm um desto schrecklicher zu zeigen, oder seinen Begierden, die ihm schon genug zu schaffen machen, noch mehr Bedürfnisse aufzubürden. Also es wird immer was Positives zuerst angesetzt und dann wird irgendwie eine vermutete Einschränkung gebracht. Es kann auch negative Folgen haben, man weiß es nicht so genau. Will er ein langes Leben, wer steht ihm dafür, dass es nicht ein langes Elend sein würde? Will er wenigstens Gesundheit, wie oft hat noch Ungemächlichkeit des Körpers von Aufschweifung abgehalten, der rein unbeschränkte Gesundheit würde haben fallen lassen und so weiter. Also es ist eigentlich beliebig, welche Beispiele man heranzieht. Sie sehen, wir wissen es nicht genau, was dabei rauskommt. Wir setzen uns bestimmte Ziele in Bezug auf unsere Glückseligkeit, aber wir wissen nie, ob wir dadurch wirklich mehr Lust gewinnen oder nicht sehr viel Unlust auf uns laden. Kurz, er ist nicht vermögend, nach irgendeinem Grundsatze mit völliger Gewissheit zu bestimmen, was ihn wahrhaftig glücklich machen werde. Darum, weil hierzu Allwissenheit erforderlich sein würde. Und das kann ein endliches Wesen nicht leisten, auch wenn er dazu sagt, ja, das endliche Wesen ist allervermögend, wie heißt er? Das einsehendste und zugleich allervermögendste, aber doch endliche Wesen. Das soll nicht heißen, ein allwissendes und allmächtiges Wesen, sondern es soll nur heißen, im Rahmen seiner Möglichkeiten ist es halt das Maximum, was es kann. Am einsehendsten aus seinen Fähigkeiten heraus, aber es bleibt ein endliches Wesen. Und daher ist ihm auch die Allwissenheit natürlich verwehrt. Also insofern wird einmal das Prinzip der Glückseligkeit als Handlungsprinzip relativiert. Man kann aber das noch verschärfen und sagen, selbst wenn wir allwissend wären in der Hinsicht und genau wüssten, was dabei rauskommt, wenn wir nach unserem Glück streben und sicher wären, welche Maßnahmen wir treffen sollten, dann ist die eigene Glückseligkeit trotzdem nur ein relativer Handlungsgrund für Kant, nämlich deshalb, weil sie keine Allgemeingültigkeit hat. Es ist immer nur die Perspektive einer Einzelperson. Und die tritt notwendigerweise in einen Konflikt mit der Perspektive anderer Einzelpersonen, die auch in dieser Weise egoistisch vorgehen oder auch wenn sie anders vorgehen. Aber vom Egoismus her, der in der eigenen Glückseligkeit gemeint ist, ergibt sich sofort eine Spannung zwischen den Egoismen. Von ihrer Einzelperson her sieht es so und so aus, das ist nützlich, aber nur für mich nützlich. Ich trete in Konflikt mit anderen, für die ist es unnützlich. Ich nehme ihnen etwas weg oder ich dränge ihnen etwas auf, was sie gar nicht wollen und so weiter. Also, es resultiert daraus, wie Kant in der Kritik der praktischen Vernunft sagt, der ärgste Widerstreit, wenn wir das zum Prinzip machen, die eigene Glückseligkeit. Selbst wenn wir wüssten genau, was passiert, könnte man dadurch keine Einigkeit unter den Menschen erreichen, sondern nur Konfliktsituation. Und die Handlungen und Handlungsgründe würden sich gegenseitig dauernd einschränken und behindern. Natürlich kann man das auch schon vorwegnehmen und klug vorgehen und die Menschen schon irgendwie beeinflussen, damit der Konflikt entschärft wird. Das steckt schon drin in der Reflexion einer egoistischen Haltung. Aber trotzdem wird dadurch die Einigkeit nicht hergestellt. Das ist immer nur vorübergehend. In dem Moment, wo man kann, wird man den anderen dann sofort abwerten und benachteiligen. Also diese Einschränkung kommt noch dazu, dass hier ein Prinzip angesetzt wird, das die Menschen vereinzelt und das ihrer eigenen Allgemeinheit nicht gerecht wird. Also dieser Ebene, die wir schon genannt haben, in der Sittlichkeit, in der Vernunft, das soll allgemeingültig sein, soll ein universales Gesetz sein. Das wird total verraten, wenn wir die Glückseligkeit zum Prinzip erheben. Und dazu muss jetzt noch erwähnt werden, dass das Gefühl, die Lust und Unlust ist ja ein Gefühl in uns, ein unmittelbares sinnliches Erleben, dass dieses Gefühl für Kant per Definition überhaupt nie Objektivität haben kann, weil es nur das Wissen, das subjektive Ausdruck, das subjektive Bewusstsein vom jeweiligen Zustand, empirischen Zustand einer Person ist. Also eine vorübergehende Sache, ich empfinde es von meinem Standpunkt her als angenehm oder unangenehm. Sagt nur etwas über meinen eigenen Zustand aus, der einmal so, einmal anders ist. Das kann nie objektiv gültig sein. Ist immer eine völlig subjektive Sichtweise. Und daher kann es hier auch kein verlässliches Maß liefern für eine Zweckbestimmung des Handelns. Also ein verlässlicher Handlungsgrund. Und Kant geht noch über diese doch recht einsichtige Fassung des Gefühls hinaus, indem er darauf hinweist, dass diese Einschränkung auch für die altruistischen Gefühle gilt. Also auch wenn ich jetzt gerne anderen etwas Gutes tue und mich erfreue dran, wenn das bloß auf dem Gefühl begründet ist, dann ist auch das nur ein vorübergehender empirischer Zustand und es geht mir um mein Wohlbefinden dabei. Es geht mir nicht wirklich um den anderen Menschen, sondern es geht mir um mich selbst. Und das wendet er dann sogar gegen alle Versuche an, das moralische Gefühl als Grundlage der praktischen Philosophie heranzuziehen. Ja, bitte. Ich sehe jetzt gar nicht, wer sonst noch aufzeigt. Achso, Sie, sucht da drin. Ja, bitte, ja.
Schließt damit eine Werbung aus a priorischer Pflicht aus.
Ja, ja. Ja, er schließt eine Pflichtausneigung aus. Ja.
Aber dabei untersteht er, das wird alles mit einer Absicht, die Sie gerade
anfangen, ja, ja,
verbunden wäre. Wie soll das sein?
Naja, wenn es keine Absicht gibt, dann ist es kein reflexives Handeln. Ja, dann ist es kein eigentlich menschliches Handeln. Naja, man könnte unmittelbar an, man kann einen Reflex haben. Ne? Oder es vollzieht sich im Körper allerlei, ne? Ohne dass sie es wollen.
Bitte? Dann ist es aber eine Neigung.
Na, dann ist es nicht eine Neigung, sondern es ist einfach ein Vorgang. Ne? Aber wenn es eine Neigung ist, dann meint Kant eigentlich schon damit, es ist auch reflektiert. Ja? Und dann, dann wird es eingebunden in Absichten, ne? Dann wird es zu einer Absicht gemacht durch die Reflexion.
Ich kann eine Neigung haben, meinen Kranken zu besuchen, nur bei der Finalstelle.
Ja, schon. Aber trotzdem werden Sie dadurch nicht zum Tier. Sie bleiben ein reflexives Lebewesen. Sie werden sich überlegen, wann soll ich den besuchen, wann ist Besuchszeit, wann stört es ihn. Sie werden nicht um 2 in der Nacht hingehen und ihn rütteln und sagen, da bin ich, weiß.de, sondern da werden Sie sich schon einiges überlegen. Ne? Also Sie können als Mensch überhaupt nicht mehr in der Weise unmittelbar handeln, weil die Reflexion immer dabei ist. Und die ganze praktische Philosophie bezieht sich nur auf Wesen, die in solcher Reflexivität stehen. Und nur sofern sie in dieser Reflexivität stehen und sich überlegen müssen, was sie tun sollen und welche Zwecke sie setzen sollen. Ja? Nur darauf bezieht sich es. Dass sie zugleich ein Körper sind, der irgendwelche Vorgänge in sich hat, ne, und der unmittelbar reagiert auf, was weiß ich, auf Licht und Pupillenreflex und solche Sachen, ne? Das ist nicht in ihrer Verantwortung.
So, das heißt, wenn jemand, der einen Kranken besucht,
ja?
Der sich schuldig fühlt,
ja?
Der vielleicht von dem auch irgendeinen Gefallen erhalten hat, behandelt das a priori zur Pflicht?
Das kommt nicht darauf an. Wir haben über die Pflicht und wie man sie bestimmt, beziehungsweise welche Art von Kriterium daraus folgt, haben wir noch nicht gesprochen. Das werden wir erst sehen dann bei Kant.
Ne? Sehr
seriöses Motiv. Naja, aber wir können es jetzt noch nicht beurteilen. Ne? Es ist nur so, der Kant sagt, auf Gefühl soll es nicht aufbauen. Ne? Es soll nicht jetzt ein bloßes Bauchgefühl sein, ne? Das mich drängt, das und jenes zu tun, weil ich es ja immer auch reflektiere. Ne? Und daher kann ich Stellung nehmen zu meinem Gefühl. Ich habe eine Neigung, etwas zu tun, es drängt mich, etwas zu tun, und ich kann mir jetzt überlegen, ist das sinnvoll oder nicht. Kann den ganzen Zusammenhang meiner praktischen Situation mit einbeziehen. Ne? Als Mensch muss ich das eigentlich. Und auf das geht Kant ein. Und er sagt, wenn ich nur vom Gefühl her handle und mich einfach leiten lasse vom Gefühl, dann lasse ich mich von einem empirischen Zustand leiten.
Das sind aber zwei verschiedene Modelle jetzt.
Ja, ich glaube schon, ja. Nein, nicht, haben sie auch nicht. Also wenn Sie es meinen, bei Kant gibt es zwei Modelle, oder meinen Sie, Sie stellen ein anderes Modell entgegen? Naja, es gibt denn zwei Seiten in uns. Ne? Und ich bin jetzt erst bei der einen Seite, wir müssen dann natürlich weitergehen. Ne? Bin erst bei der einen Seite, die Kant eben abwertet als Handlungsgrund. Ja? Das ist zu wenig. Das ist uns nicht gemäß als vernünftige Wesen. Ne? Wir können es schon machen, wir können uns einfach unterwerfen oder wir können eine Neigung in uns zu einem allgemeinen, für uns gültigen Gesetz machen. Ne? Maxime, ne? Wir machen es uns subjektiv zu unserem Grundsatz. Aber wir haben immer auch andere Möglichkeiten. Ne?
Ich verstehe, was Sie sagen, ich habe doch ein Problem.
Ja, aber vielleicht klärt sich das noch im Laufe des näheren Eingehens darauf. Ja, bitte, Sie wollten auch noch.
Ja, ich wollte eigentlich ähnlich hin, dass das eigentlich der Grundstein ist zur vorhergehenden Moral, die bisher eben aristotelisch, also teleologisch ausgerichtet war,
ja.
Diese Gefühlsethik von Shaftesbury.
Ja, ja, genau, Shaftesbury,
Hutchins, ja. Vor allem mit diesem Altruismus und
ja.
Egoismus,
ja,
das
nehme
ich da als Anleitung dienen kann, da wird ja genau eigentlich die ontologische Moral begründet.
Ja. Und Kant distanziert sich ganz explizit von denen, ne? Von diesen Moralphilosophen, den Englischen, ne? Also Shaftesbury und Hutchison, auch Hume. Ne? Obwohl er nicht dazu sagt, da mehr, dass er selber eine Zeit lang, nämlich von 1764 bis 68, das moralische Gefühl als oberstes Prinzip angesetzt hat. Ne? Mit Rousseau. Ne? Das war damals dieser große Einfluss von Rousseau. Ne? Aber in der kritischen Phase ist über das hinaus. Ne? Und er glaubt halt, dass er darüber hinaus ist, ne, dass das mehr ist und besser ist. Also von seiner Argumentation her, wenn immer die Allgemeingültigkeit als Kriterium angesetzt wird, dann kann man nicht auf einem vorübergehenden, relativen Zustand die Sittlichkeit aufbauen. Ne. Sie können da auch den kleinen Hinweis lesen auf in der Grundlegung BA 91 Anmerkung, wo es eben heißt, dass jedes empirische Interesse, ne, ob das jetzt ein moralisches Gefühl ist oder was immer, welche Neigung auch immer, einen Beitrag zum Wohlbefinden verspricht. Ne? Man will sich wohlfühlen. Ja? Das ist irgendwie mit eingebunden, ob man das jetzt unmittelbar will oder auf Umwegen, ist gleichgültig. Es sind empirische Zwecke, die man hier erfüllt. Nein, nein, das ist nicht das Wohlfühlen als solches schädlich, ja, das wird damit nicht gesagt. Nur es soll nicht der Grund des Handelns sein.
Warum soll dieses Wohlfühlgefühl
ja
dem anderen gewünscht sein?
Ja, ja, das ist was anderes. Ja, Herr Kollege, das ist was völlig anderes. Der Kant sagt sogar in der Metaphysik der Sitten dann später, fremde Glückseligkeit sollen wir anstreben. Aber hier geht es um die eigene Glückseligkeit. Ja? Damit können Sie immer übersetzen in Egoismus. Es geht um Egoismus hier. Ja? Die eigene Glückseligkeit ist egoistisch. Und wenn ich auch andere Menschen dazu heranziehe, weil ich sie als Mittel nehme, mich zu freuen, dass ich irgendwas Gutes tun kann. Ja? Wenn ich so bloß von meinem Gefühl her ausgehe, dann nehme ich die anderen als Mittel für mich.
Ja?
Dass man nicht was kann?
Generalisieren kann. Man muss doch nicht jemanden, der eine gute Absicht hat, unterstellen, der gleichzeitig die Liste.
Wir wissen aber, was gut ist. Sie können nicht sagen, das ist eine gute Absicht. Das wissen wir noch nicht. Ne? Das müssen wir uns erst vorkämpfen, jedenfalls wie Kant das meint. Ne? Er sagt, wenn es auf Gefühl aufgebaut ist, kann es nicht umfassend unbedingt gut sein. Weil das Gefühl bloß empirisch ist. Und empirisch ist immer veränderlich. Ne? Vergänglich, relativ. Ne? Dann. Also wir distanzieren einmal diese Seite und müssen dann zu einer anderen, besseren kommen. Ne? Aber das machen wir nächstes Mal. Danke, Björn.
Das ist ja was ganz Normales für mich. Wie zitieren Sie denn da? Weil ich habe nur die Reklamausgabe und ich sehe nur Seitenanzahlen und ich sage immer B und
T und A, ja. Also ich bin auf den beiden Ausgaben, die er selber noch redigiert hat.
Aha, verstehe.
Und was Sie da unten haben, ist wahrscheinlich die Akademieausgabe.
Ja, nur das Wegklappen von der Kunde. Soll ich es herholen, oder?
Ja, bitte, zeig mal den Namen. Schauen wir mal, was da drin steht. Das ist die Akademieausgabe. Ja. Oh je, das ist schon.
Das ist falsch.
Naja, es ist nicht falsch, naja. Das ist halt die Akademieausgabe. Ich habe mir gedacht, dass da überall ein Raum geht, entstehen wird. Das ist sehr blöd, weil das ist so mühsam, das zu übersetzen.
Ja, vielleicht bin ich
die Seitenkonkordanz. Ja, ich habe da in der Ausgabe immer, sind sie BA.
Ah, deswegen, jetzt ja. Weiß ich was. Ja, ja.
Das sind die zwei Ausgaben. B ist die zweite Auflage und A ist die erste Auflage, aber es unterscheidet sich kaum. Das sind auch ganz kleine Anmerkungen. Und da stehen dann auch dabei, manchmal steht die Akademieausgabe dabei. Ne? Das ist von der Akademieausgabe her, da haben Sie zum Beispiel einen Hinweis. Akademieausgabe schreibt das. Ne?
Ja, ja.
Aber,
okay, ich habe noch eine andere, vielleicht zu Hause, ich werde das mitnehmen und schauen, ob ich das dann mache. Also, danke.
Das ist eine Schwierigkeit, es tut mir leid, dass immer doch die Ausgaben werden so weit sein, dass das mit einbeziehen.
Wenn hier den Grundpreis sieht man das ja.